Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie die Sonne draußen aufgeht nach der dunklen Nacht, so grüßt uns der Spruch dieser Woche am heutigen Morgen aus dem Prophetenbuch Jesaja: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herr, unser ganzes Wesen bedarf der Erleuchtung. Unser Herz und unser Sinn ist mit Finsternis umhüllt, wenn du nicht selbst das Licht in uns bist. Herr Jesus Christus, durch dich ist das ewige Licht über unserem Leben aufgegangen und erfüllt alles und durchdringt alles, auch die Tiefen unseres Wesens. Wir bitten dich, erleuchte uns durch dein Nahesein. Segne uns, dass wir Menschen werden, die in deinem Lichte wandeln, deine Gebote halten und danach tun. Amen. Platz und hören die Stuttgarter Bläserkantorei mit einer Intrade von William Braid. Im 34. Kapitel des 2. Mosebuches ist uns erzählt von dem Glanz auf Moses Angesicht, nachdem er dem lebendigen Gott auf dem Berge begegnet war. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Kinder Israel. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Kindern Israel redete, was ihm geboten war, sahen die Kinder Israel, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Amen. Herr Christ, der einig Gottsohn Vaters in Ewigkeit, wir wollen das Wochenlied Nummer 46 aufschlagen und davon die Verse 1, 2 und 4 singen. Zuerst hören wir eine Intonation und einen Choralsatz der Bläserkantorei. Für den heutigen letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest haben wir einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde, das ist eine der Geschichten in der Bibel, die uns nur schwer eingehen und sich uns kaum ganz erschließen. Wie eine steile, grifflose Felswand steht sie jetzt vor uns. Man erfasst ihren Sinn nicht beim ersten Hören oder Lesen. Und auch wenn man lange über diesen Text nachgedacht hat, bleibt einem manches dunkel und rätselhaft. Zu tief ist das Geheimnis, das über dieser Erzählung liegt. Aber gleich die Frage: Warum steht sie dann eigentlich im Neuen Testament? Die Antwort ist einfach: Sie will nur eines, diese Geschichte. Auch bei uns will sie das erreichen, was in der Mitte dieser Verklärungsgeschichte Jesu von den Jüngern gesagt ist. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus zeigen, ihn groß machen, das will die Geschichte von seiner Verklärung. Von einem Weg wird hier erzählt, den Jesus mit einigen seiner Jünger gegangen ist. Wir wollen nun einfach seinen Spuren folgen und versuchen, durch die topografischen Angaben in dieser Geschichte einen Schlüssel zu ihrem Verständnis zu finden. 3 Stationen sind es, an denen wir jetzt kurz verweilen und uns orientieren wollen. Die erste: hinauf auf den Berg. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Mit dem Aufstieg auf einen Berg beginnt unsere Geschichte, und das ist alles andere als von ungefähr. Es hat nämlich mit den Bergen eine besondere Bewandtnis. Sie spielen nicht nur eine große Rolle in unserem Urlaub, sondern auch in der Bibel. Alle Berggeschichten, die uns in der Bibel begegnen, künden irgendetwas Außergewöhnliches an. Moria, der Berg, wo Abraham seinen Glauben bewähren musste. Sinai, der Berg, auf dem Gott seine Gebote offenbarte, Karmel, wo Elia um die Wahrheit Gottes kämpfte, Golgatha, der Hügel, auf dem Jesus für unsere Sünden starb, Berge Gottes. Mit jedem dieser Namen verbindet sich ein Kapitel biblischer Heilsgeschichte. Auch mit dem Berg der Verklärung, von dem unser Evangelium erzählt. Auch er gehört in die Reihe dieser Berge Gottes. Die Berge in der Bibel sind, so wie wir das auch heute noch erfahren können, Stätten der Einsamkeit. Es sind Orte, an denen Gott uns in besonderer Weise begegnen kann, wenn wir einmal herausgetreten sind aus dem Lärm unserer Tage, wenn es still geworden ist um uns her und auch in uns drinnen. Allein auf einem hohen Berg. Das wird in unserem Text von Jesus und seinen drei Jüngern gesagt. Es fällt uns auf, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus sich immer wieder von seiner Umgebung abgesetzt hat und an einsame Orte ausgewichen ist, auf einen Berg etwa oder in die Wüste. Diese Orte der Stille und des Gebets waren die Kraftquellen für sein Wirken. Hier blicken wir hinein in die Brunnenstuben, aus denen sich sein Reden und Handeln speiste. Warum, liebe Gemeinde, sollte das nicht auch für uns gelten? Es liegt ja eine ungeheuer große Verheißung auf dem regelmäßigen Stillwerden vor Gott, auf dem persönlichen Umgang mit seinem Wort, auf dem Gebet im Kämmerlein. Und ich frage mich, ob nicht gerade an diesem Punkt heute für uns eine große Not liegt. Wir besteigen die Berge der stillen Einkehr nicht mehr. Wir lassen uns jagen und treiben von Tempo und Terminen und merken nicht, wie wir dadurch innerlich immer leerer werden, weil unsere Seele verkümmert und unser Leben mit Gott verödet. Und Jesus führte seine Jünger allein auf einen hohen Berg. Er will auch mit uns immer wieder einmal allein sein, möchte uns begegnen, uns nahe kommen, und wir geben ihm keine Gelegenheit dazu. Und es sind ja lauter so plausible Gründe, die wir für unsere Hektik anführen können. Das Geschäft, die Familie, die Kinder, der Haushalt, die vielen Verpflichtungen. Liebe Gemeinde, wer auf die Dauer in seinem Leben die Berge der Stille meidet, lässt dadurch sein inneres Leben absterben. Es ist kein Wunder, dass wir nichts mehr mit Gott erleben, wenn die vielen äußeren Eindrücke und Erlebnisse unser Stillwerden vor Gott und mit Gott verhindern. Nur wer aus der Stille kommt, kann in dieser Welt Wesentliches wirken und sagen. Darum zuerst hinauf auf den Berg der Stille, immer wieder aufs Neue. Dort bekommen wir die rechte Sicht für die Dinge dieser Welt und für die Welt Gottes. Dort werden unsere Maßstäbe zurechtgerückt, dort finden wir Orientierung, dort kann Gott bewirken, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, hinauf auf den Berg. Und nun die zweite Station in dieser Geschichte, oben auf der Höhe. Was geschieht denn da oben auf der Höhe? Wir lesen in unserem Text, und Jesus wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Ist es nicht so, als würde da jetzt auf einmal ein Vorhang zurückgezogen, der uns einen Augenblick hineinschauen lässt in einen Raum, der normalerweise für unsere Augen verborgen ist. Er wurde verklärt. Was heißt denn das? Verklären heißt klar machen. Oben auf der Höhe, in der Stille vor Gott, wurde den Jüngern klar, wer Jesus ist. Der Mensch, Jesus, der ihnen bisher begegnet war, ist plötzlich in ein übernatürliches Licht hineingetaucht. Eine Stimme weist ihn aus als den Sohn Gottes. Und dazu treten zwei Zeugen auf, Mose und Elia, die Repräsentanten des alten Bundes, in denen exemplarisch Gesetz und die Propheten abgebildet sind. Wenn wir jetzt fragen, was es mit diesem merkwürdigen Geschehen auf sich hat, so müssen wir zuerst einmal beachten, an welcher Stelle im Ablauf der Evangelienerzählung diese Begebenheit erscheint. Und hier finden wir, sie steht zwischen der ersten und der zweiten Leidensankündigung Jesu und will uns dreierlei deutlich machen. Zunächst, bevor die Nacht der Passion und das Dunkel des Kreuzestodes über Jesus kommen, leuchtet vor drei Jüngern die Herrlichkeit des Gottessohnes auf. In der Mitte des Weges von der Krippe zum Kreuz wird unter Zeugen dokumentiert, dass Gottes Weg auch durch Niedrigkeit und Nacht zu seinem Ziel führt. So ist die Verklärung Jesu für seine Jünger eine Stärkung auf ihrem Weg, eine Hilfe für ihren Glauben. Ja, er ist es, an dem wir uns festmachen können mit unserem Glauben für Zeit und Ewigkeit. Sodann wird hier gezeigt, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch wie jeder andere, mehr auch als eine ethische Vorbildgestalt, an der wir Maß nehmen können für unser Verhalten. Er wird hier als der Sohn Gottes bezeichnet, den Gott in diese Welt gesandt hat, um seinen Willen kundzumachen und das Werk der Versöhnung zu vollbringen. Zwischen Jesu Taufe am Jordan und seiner Auferweckung am Ostermorgen bekennt sich Gott zu ihm als zu seinem Sohn, der auch als Mensch ganz unter Gott blieb. Und schließlich, durch das eigenartige und rational nicht erklärbare Zusammentreffen der Jünger Jesu mit den Repräsentanten des Alten Testaments, wird klar, dass in Jesus Christus das Gottesvolk aller Zeiten und Zonen zusammengefasst ist. Der Weg, den Gott im Alten Bund begonnen hat, ist in Jesus Christus zu seiner entscheidenden Höhe gekommen und geht nun weiter bis zu seiner Wiederkunft. Liebe Gemeinde, dies alles zeigt sich uns oben auf der Höhe, dort, wo wir vor Gott in die Stille kommen. Nirgendwo hat man einen so weiten Blick, als wenn man vor Gott steht. Und das kann ja nun auch bei uns geschehen, dass uns je und dann etwas von der verborgenen Herrlichkeit Jesu Christi begegnet, dass wir in einer besonderen Stunde unseres Lebens, in einem Gottesdienst oder bei der Begegnung mit bestimmten Menschen unter dem Eindruck stehen, dass wir jetzt von Gott in ganz besonderer Weise angesprochen und ihm nahe sind. Und wie manches Mal macht er uns durch sein Wort oder einen besonderen Zuspruch deutlich, dass sein Weg weitergeht und zum Ziel führt, auch wenn wir uns durch manche Nacht des Nebels und der Wirrnis hindurch glauben müssen. Ja, es geschieht, dass uns oben auf der Höhe die Augen aufgehen können für das Wesentliche, für den Wesentlichen. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein, oben auf der Höhe. Und nun die dritte Station, hinab ins Tal. Und als sie vom Berg hinabgingen, so lautet die dritte topografische Angabe hier in dieser Erzählung. Eigentlich wollten sie ja gar nicht mehr herunterkommen, die Jünger. Sie wollten oben bleiben, wollten Hütten bauen, sich festsetzen auf diesem Berg der Verklärung, wo es so schön gewesen war. So, als könnte man immer und unentwegt auf der Höhe eines ungetrübten und unangefochtenen Glaubens leben. Aber Jesus nimmt sie mit hinunter in den Alltag. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Verklärung Jesu will uns nicht in weltferne Gefilde einer höheren Welt entführen. Sie zeigt uns, dass die Berge in unserem Leben kein Endziel sind, sondern Ausgangspunkte für unseren Weg durch die Welt. Für einen Weg, der für viele von uns ganz gewiss durch Anfechtungen und Enttäuschungen, durch Angst und Einsamkeit gezeichnet ist. Jesus geht hier hinein in seine Passion. Kreuz und Leiden warten auf ihn. Und er nimmt seine Jünger mit auf diesen Weg, auf diesen und keinen anderen. Er mutet ihnen den Weg durch diese Welt zu. Es gibt ja in unserer Christenheit zu allen Zeiten immer wieder einmal so eine Art von Glauben, der nichts anderes ist als die Flucht vor der Verantwortung im täglichen Leben, der sich nicht kümmern will um die großen Fragen, vor denen wir heute in der Welt stehen, um den Frieden, um das Sterben der Wälder, um die Verheerung der Schöpfung, um Arbeitslosigkeit und Hunger und vieles andere mehr. Das ist der Glaube, der oben auf dem Berg bleiben und dort Hütten bauen will. Und zu dieser Art von Glauben, der die Welt flieht, sagt Jesus, nein. Er geht selbst wieder den Berg hinunter, hinein in die Welt, als ein Aufgerichteter, als ein Bevollmächtigter, als ein Gesandter. Und seine Jünger gehen mit auf diesem Weg. So sind auch wir unterwegs durch die Welt, in der wir leben, unterwegs durch die Gefährdungen und Entscheidungen, vor die das Leben uns tagtäglich stellt. Und doch darf dieses Unterwegssein für alle, denen die Berge Gottes nicht fremd sind, die etwas wissen von der Stille vor Gott, ein getrostes Wandern sein. Denn immer wieder wird uns widerfahren, was in dieser Geschichte geschrieben ist. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Und nun will ich einmal einen kühnen Vergleich wagen. Könnten nicht unsere Gottesdienste, wo wir uns so wie jetzt in dieser Stunde zum Loben Gottes und zum Hören auf sein Wort versammeln, solche Berge Gottes sein, an denen immer wieder einmal unter dem verkündigten Wort die Herrlichkeit Jesu Christi vor uns oder in uns aufblitzt, wenn er einem Menschen zuspricht, ich bin bei dir, oder wenn er ihm beim Abendmahl die Gewissheit ins Herz gibt, dir sind deine Sünden vergeben, oder wenn er ihm bei der Erteilung des Segens am Schluss des Gottesdienstes zeigt, dass er nun behütet und geleitet seinen Weg durch diese Woche gehen darf. Wir sollten nicht gering denken von dem, was in einer solchen Stunde geschieht. Gottesdienst ist Stille vor Gott, ist Begegnung mit der Herrlichkeit Jesu Christi und Sendung zum Dienst in den Alltag. Wir bauen hier keine Hütten, aber wir hören auf die Stimme, die auf Jesus Christus zeigt und von ihm sagt, den sollt ihr hören. Hören auf das, was wir aus seinem Wort empfangen. Hören auf das, was wir in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern erleben. Hören auf das, was wir für unseren Dienst in der Welt brauchen, für Besuche, die wir machen, für Gespräche, die wir führen, für Entscheidungen, die wir treffen und für Hilfen, die wir leisten. So geht unser Weg als christliche Gemeinde von einem Berg zum anderen, wo wir Jesus Christus begegnen und auf ihn hören. Und dann führt er uns wieder hinab ins Tal der Woche, wo es unsere Aufgabe ist, das Gehörte und Erlebte umzusetzen in ein Tun, das auf Jesus Christus weist und ihn in dieser Welt bezeugt. Damit könnte ich eigentlich aufhören, aber unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ein Satz folgt noch, den wir zu beachten haben. Jesus verbietet seinen Jüngern, das Erlebte weiterzusagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Damit wird hier noch einmal ein neuer Aspekt eingeführt. Und so wird diese Geschichte, die wir gehört haben, wie ein Schlüsselloch, durch das wir hindurchsehen können. Denn hinter dieser Geschichte steht eine ungleich größere Verklärungsgeschichte. Hinter dieser Geschichte steht Ostern, die Verklärung Jesu vor den Augen seiner Jünger ist nur ein Vorspiel seiner Auferstehung. Es ist eine österliche Geschichte vor Ostern. Und so sind wir nun als solche, die nach Ostern leben, Menschen, die nicht nur andeutungsweise, sondern umfassend Klarheit haben über Jesus Christus. Wir wissen, dass er lebt. Wir erfahren, dass er mit uns geht. Darum können wir nach diesem Gottesdienst getrost vom Berg der Begegnung hinabsteigen ins Tal der Bewährung. Der Auferstandene ist bei uns und begleitet uns bis an der Weltende. Amen. Und nun wollen wir miteinander ein selten gesungenes Lied anstimmen. Brich herein, süßer Schein sel'ger Ewigkeit. 576, 1 bis 4. Barmherziger Herr und Gott, wir danken dir, dass unser Suchen und Fragen nach dir nicht länger im Dunkeln tappen muss. Wir danken dir, dass du in Jesus Christus dein Antlitz offenbarst und uns deinen Willen mit uns und der Welt erkennen lässt. Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt, in unser Fleisch und Blut gekommen als das Licht des Lebens, mit deinem Reichtum dich unserer Armut anzunehmen, unsere Leere zu überwinden durch deine Fülle, unserer Schwachheit aufzuhelfen durch deine Kraft, unsere Dunkelheit zu erleuchten durch dein Licht. Erbarme dich über deine ganze Gemeinde, gib, dass sie ihr Leben nirgends sucht als in dir allein. Gott, Heiliger Geist, erfülle mit deiner Macht die ganze Christenheit. Schenke Glauben, wo der Unglaube droht. Gib Gewissheit, wo der Zweifel quält. Stifte Frieden, wo man sich hasst. Mach uns der Nähe unseres Herrn Jesus Christus gewiss, dass wir mit unseren Gedanken, Worten und Werken in ihm bleiben. Lass unter deinem Lebenshauch auch auf dürrem Feld neue Frucht wachsen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gottes Licht und Himmelsschein, die Flamme deiner Liebe. 410, Vers 3 und Vers 7. Sonntag unserer Landeskirche. Wir wollen deshalb uns beim Opfern am Ausgang auf diesen besonderen Tag einstellen und unser Opfer geben für die Arbeit der Wycliffe-Bibelübersetzer in aller Welt. 12 Minuten Gottesdienst ist von Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr hier in der Stiftskirche. Am Dienstag im Gemeindehaus 20 Uhr, Stunde des Gebets. Als Orgelnachspiel hören wir nach dem Segen eine Choralbearbeitung zum Schlusslied von Wilhelm Kempf, Wie schön leuchtet der Morgenstern, die Strophen 3 und 7 dieses Chorals. Nun wollen wir uns erheben. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.